Ja, ich möchte direkt einsteigen mit einem Text aus dem Matthäusevangelium, den die meisten von euch kennen werden. Matthäus 7, die Verse 1 bis 5. Matthäus 7, 1 bis 5. Da sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Amen. Kurt Tucholsky war Schriftsteller, Satiriker, und er hat einen kleinen Dialog aufgeschrieben, den vielleicht einige kennen. Ein Ehepaar erzählt einen Witz. Das fängt ganz harmlos an, auf in so einer Partysituation, Smalltalk. Wir haben da neulich einen ganz reizenden Witz gehört, sagt die Frau. Und dann fängt sie an zu erzählen. Und dann unterbricht ihr Mann sie und sagt, Moment mal, das war aber ganz anders. Und dann entsteht da ein Schlagabtausch, lass mich erzählen, das ist doch falsch, ist doch egal, ob das jetzt Alpen war oder Dolomiten. Nein, das ist gar nicht egal, darum geht es doch. Und es steigert sich, es ist Tucholsky, der das schreibt, natürlich ins Groteske, und schließlich stürmen beide raus. Ja, Türen schlagen rechts, Türen schlagen links. Das fing an mit einem ganz reizenden Witz. Und es ist sehr überspitzt in dieser Geschichte. Aber ich sah jetzt schon den einen oder anderen gerade eben schmunzeln, als ich das nur so angerissen habe. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem solche Konstellationen bekannt vorkommen. Und ich habe mich gefragt, was ist da los? Was läuft da ab? Da sagt ihr mal, Moment mal, die Geschichte ist anders, und dann kochen die Emotionen schon hoch. Was ist da in den Emotionen los? Warum tun wir uns so schwer mit Kritik? Darum soll es gehen. Wie ist das mit Kritik? Jemand hat gesagt, Kritik ist doch eigentlich kostenlose Beratung. Ja? Auch nicht bestellt, aber eben auch kostenlos. Und eigentlich müsste man doch dankbar sein, wenn jemand kommt und uns auf unsere Fehler, auf unsere Versäumnisse hinweist. Wenn die Kritik denn zutrifft, dann kann es ja sein, der verhindert dadurch sogar schlimme Folgen. Also wenn mich jemand kritisiert, weil ich irgendwie die Mutter nicht angezogen habe an meinen Winterrädern oder so, sollte ich nicht beleidigt sein. Wenn die Kritik nicht zutrifft, dann kann es mir doch eigentlich dann egal sein. Ja, nee, das hast du falsch geguckt, aber danke trotzdem. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Aber irgendwie ist es nicht so einfach. Deiner ist heute nicht da, die ist oben bei den Kindern. Ne? Ob dieses erzählte Ereignis an einem Dienstag war oder an einem Mittwoch, ja, kennt ihr das? Ja, das war aber Dienstag, und sie trug ein grünes Kleid und kein blaues. Das ist irgendwie dann doch nicht egal. Wir kämpfen dann nicht um den Dienstag. Vielleicht, wenn wir der Sache versuchen auf den Grund zu schauen, ja, wir kämpfen um unser Leben, oder wir glauben das. Wir kämpfen um unseren guten Ruf, um unsere Ehre. Ja, ich muss das jetzt klarstellen. Das muss doch klar sein. Ich muss auch klarstellen, dass ich jetzt hier gerade falsch wiedergegeben wurde oder dass ich missverstanden wurde. Sonst wissen die anderen ja nicht, dass ich Recht habe, dass ich im Recht bin. Was treibt uns an? Es ist eigentlich ein Kampf um unser Ich, um unser Selbst. Und wir wollen uns selbst gerne selbst rechtfertigen. Ich bin im Recht. Und um dieses Rechtes willen setzen Politiker Milliarden irgendwo in den märkischen Sand, anstatt auf unabhängige Berater zu hören, die sogar da wären. Deswegen fahren Männer lieber einen großen Umweg. Das muss hier irgendwo sein, anstatt nach dem Weg zu fragen. Ja? Dafür gibt es jetzt diese kleinen Geräte extra, um Ehen zu schützen. Deswegen verbringen viele Leute viel Zeit, irgendwelche Leserbriefe und Gegendarstellungen zu verfassen. Damit in der Lokalzeitung steht, dass sie da falsch zitiert wurden bei der Jahreshauptversammlung oder so. Und da komme ich auch zu dem, von dem Jesus hier spricht. Dafür, für dieses Recht haben, erheben wir uns auch über andere. Wir machen uns größer als andere. Und wie geht das am einfachsten? Indem ich den anderen kleiner mache. Also ich muss dann klarstellen, wo der andere falsch liegt, in seinem Verhalten oder in dem, was er gerade gesagt hat. Und manchmal ist das Ziel, dass ich besser dastehen will. Nicht so sehr, dass ich das jetzt korrigiert habe, sondern ja, wenn du dich über deinen Nächsten erheben willst, ist der einfachste Weg, indem du, dass du ihn kleiner machst. Hat den Vorteil, dass du dich selbst nämlich überhaupt nicht bewegen musst. Also du verbesserst dich auch nicht, nur der andere steht schlechter da und dann siehst du besser aus, ja, optische Täuschung eigentlich. Aber versteht ihr, da ist eine Dynamik. Da ist eine Dynamik am Werk. Das Ich darf nicht angetastet werden. Die Ehre ist mir heilig. Und da, wo wir uns da so reinbeißen, ich sage jetzt einfach wir und ich und du, ne? Aber da, wo wir uns an diesen Stellen ertappen, glaube ich, wir sind in etwas hineingelaufen, was die Bibel sehr krass beurteilt. Was die Bibel als Götzendienst bezeichnet. Der gemein Ich ist mir heilig. Das muss Recht behalten. Ich muss Recht behalten. Es, ja, dann, wer das dann in Frage stellt, der begeht Majestätsbeleidigung, wenn nicht gar Blasphemie. Und Jesus spricht da hinein. Wir sind in der Bergpredigt, Matthäus 7. Er sagt, hör auf damit. Hör auf damit, dich über andere zu erheben. Ich glaube, darum geht es hier. Also, es heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Manche verstehen das so, dass Jesus jegliche Kritik am anderen verbietet. Das ist dann sofort richten in diesem Sinne. Also richten kann man übersetzen als ein Gerichtsurteil sprechen, ganz formal. Das ist vermutlich nicht gemeint. Oder man kann sagen, etwas entscheiden, etwas unterscheiden. Oder etwas oder jemanden verurteilen. Und sagt Jesus hier, wir sollen auf keinen Fall irgendjemanden kritisieren. Das, wie gesagt, manche benutzen diese Verse so, du sollst nicht richten. Besonders gerne, wenn sie selbst kritisiert werden. Oder da äußert sich jemand kritisch über eine Verhaltensweise, über eine Aussage, über eine Lehre, die jemand vertritt, dann wird gesagt, ja, Moment, Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht. Der Bischof hat Millionen verprasst, richtet nicht. Der Pastor hat Vertrauen gebrochen, sogar die Ehe gebrochen, richtet nicht. Ein Fernsehprediger verkündet ein anderes Evangelium. Wir sollen doch nicht richten. Das Problem ist, ich höre manchmal einen Prediger in Dallas, der sagt an dieser Stelle immer, es gibt nur ein Problem mit dieser Sache, nämlich die Bibel. Jesus selbst sagt schon in Vers 6, also direkt im Anschluss, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Und damit meint er, ihr sollt diese Botschaft, die ihr habt und das, was ihr habt, nicht mit Menschen teilen, die es überhaupt nicht zu schätzen wissen. Und das ist nicht besonders freundlich, nicht besonders höflich. Also er spricht hier schon im nächsten Vers ein Urteil über bestimmte Menschen. Es geht hier nicht um Hunde und Borstentiere, ja. Sondern er urteilt über bestimmte Menschen. Später lesen wir im Matthäus-Evangelium, wie er die Pharisäer frontal angreift. Und seinen Jüngern sagt, macht es nicht so wie die. Die ganze Bergpredigt lebt davon, dass unterschiedliche Verhaltensweisen beurteilt werden. Ihr sollt nicht so leben, sondern so. Ihr sollt nicht das tun, sondern das. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Da wird Urteil gesprochen. Und erst recht, wenn wir dann bei Paulus sind, stellen wir fest, so ganz verboten ist es wohl doch nicht, Situationen, Verhaltensweisen, Aussagen zu beurteilen, einzuordnen, zu fragen, was möchte Gott denn? Gefällt das denn jetzt Gott, was du machst oder was ich mache? Und sogar einander darauf anzusprechen, was wir da wahrnehmen. Also wir können und wir sollen nicht völlig kritiklos leben. Das ist weder beim Pilzesammeln eine kluge Verhaltensweise, auch nicht bei der Wahl des Ehepartners oder bei vielen anderen Entscheidungen musst du ein Urteil fällen. Esse ich oder esse ich nicht? Heirate ich oder heirate ich nicht? Ja, um mal zwei Beispiele nur zu nehmen. Und die Bibel, wir können dann weiterlesen, stellen dann sogar fest, dass die Bibel sogar davon ausdrücklich spricht, dass wir Kritik üben sollen. Wir könnten jetzt durch die Briefe gehen, Paulus, Hebräerbrief, wo es immer wieder heißt, ermahnt einander. Reizt euch an zur Liebe und zu guten Werken. Das heißt, mir ist nicht egal, was du machst, sondern ich spreche dich drauf an. Und, das ist die andere Seite, die Bibel mahnt uns auch, Kritik anzunehmen. Und ihr merkt so, hier kommen die Dinge so ein bisschen zusammen. Wir können das in den Sprüchen zum Beispiel nachlesen. Gibt's viele Stellen. Ich will nur mal ein paar nennen. Ihr müsst das jetzt nicht, falls jemand mitschreibt, 12,15. Den Toren dünkt seinen Weg recht, aber wer auf Rat hört, der ist weise. Oder 13,10, unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Also die nicht, wie man es in der Politik sagt, beratungsresistent sind. 15,32, wer Zucht verwirft, der macht sich selbst zunichte. Wer sich aber etwas sagen lässt, der wird klug. Wer sich etwas sagen lässt, lässt du dir etwas sagen? Oder sagen die Leute, nee, das ist Hopfen und Malz verloren. 17,10, ein Scheltwort dringt tiefer bei dem Verständigen als 100 Schläge bei dem Toren. Und klar ist, wir sollen also ein Verständiger sein, eine Verständige, die, bei der ein Scheltwort durchdringt und etwas verändert. Also, was sagt Jesus, wenn er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Die Pointe ist gerade in dieser Parallele, ja? Das mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr auch gemessen werden. So wie ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Also, wir werden gleich behandelt wie unsere, ja, Opfer, sage ich mal. Und was wir nicht tun sollen, ist eben, uns über den anderen zu erheben. Uns drüber zu stellen. Sagen also, aus meiner Perspektive sieht das ganz schön mies aus, was du da unten machst. Da geht es dann nämlich nicht mehr um ein Bewerten von einer bestimmten Verhaltensweise. Also was, wie du das hier dir ausgedacht hast, kann ich nicht sehen, dass das dem, was Gott in der Bibel sagt, entspricht. Sondern du stellst dich über den anderen und du, es ist kein Beurteilen mehr, sondern ein Aburteilen. Ja? Merkt ihr den Unterschied? Du setzt die Person herab. Und du setzt dich selbst herauf, eigentlich an die Stelle Gottes im jüngsten Gericht. Wir haben vorhin gehört, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Gott sei Dank nicht vor dem Richterstuhl Alexanders oder Daniels oder Susannes oder wer auch immer. Das ist wirklich gute Nachricht. Dann ist es der Richterstuhl Christi. Und wir können uns nicht an diese Position setzen. Nach dem Motto, Gott, ich habe das schon mal vorsortiert für dich, ja, für das jüngste Gericht, damit du nicht so viel Arbeit hast. Das ist manchmal eine Versuchung. Und übrigens, man kann überlegen, warum kommt Jesus damit hier mitten in der Bergpredigt? Direkt vorher, Matthäus 6, sorgt euch um nichts, alle eure Sorge werft auf ihn, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere gegeben werden. Und dann geht's weiter, richtet nicht. Vielleicht ist manchmal das eine Versuchung von Leuten, die finden, sie haben jetzt alles total dem Herrn gegeben und sie sind jetzt total hingegeben, dass sie sehr schnell ein Urteil sprechen über die, die ihrer Meinung nach sich nicht so radikal dem Herrn hingegeben haben. Ja? Sagen ja, der ist ja nicht so geistlich wie ich, der da, ne? Und daran demonstrieren sie, dass sie noch einen kleinen Weg zu laufen haben mit der Hingabe. Also, wir sollen nicht den Job übernehmen im jüngsten Gericht, denn dieser Richter, vor dem wir offenbar werden, ist heilig, er ist sündlos, er ist absolut gerecht. Und deshalb kann er über die ganze Menschheit das Urteil sprechen. Und wenn ich das versuche, macht Jesus hier klar, kommt eine bestenfalls so eine unfreiwillige Komik dabei raus. Also was er hier sagt von dem Splitter oder es kann auch so ein Sägespan sein oder sowas, das ist ja wirklich komisch. Ja, also entschuldige, ich glaube, du hast da was, darf ich bitte mal? Und gleichzeitig ragt dir so eine Dachlatte aus dem Gesicht, haust damit irgendwie die Leute, die rechts und links sitzen, noch einen über die Rübe damit und sagt, oh, jetzt helfe ich dir da mal. Und derjenige wird ganz selbstverständlich sagen, Moment mal, ich glaube, du hast erstmal selber ein größeres Problem. Kümmere dich erstmal darum. So, und die Frage, die mich beschäftigt, ist, wie werden wir denn kritikfähig? Kritikfähig meine ich in zwei Richtungen. Ich glaube, es ist ein Lernprozess in zwei Richtungen. Einmal, dass wir lernen, Kritik anzunehmen in einer konstruktiven Weise und in einer geistlich auch guten Weise. Und das andere auch, dass wir lernen, Kritik zu üben. Denn nochmal, Jesus sagt nicht, ihr dürft nie irgendwie Kritik üben. Selbst hier bei dem Balken und dem Splitter sagt er dann ja sogar, dann, wenn du dich um deinen eigenen Balken da gekümmert hast, dann kannst du ja auch nochmal gucken, ob du dem da mit seinem Splitter helfen kannst. So, das ist so ein bisschen so, ach, ja, wenn das dann noch passt oder. Aber da ist kann durchaus ein Auftrag sein. Aber wie kann das gehen? Was kann uns da helfen? Gibt es nun Ratgeber und es gibt Empfehlungen, wie man überhaupt sinnvoll kommuniziert, dass man mehr mit Ich-Botschaften arbeitet und so weiter. Einige kennen das. Das ist auch, da ist auch viel Gutes dabei, aber ich glaube, im Kern geht es darum, dass wir zum Kreuz kommen. Es würde mich freuen, wenn euch das jetzt nicht überrascht, dass ich zum Kreuz komme. Wir kommen zum Kreuz. Und alle Kritik, die wir äußern, die wir bekommen, geschieht im Schatten des Kreuzes. Und von dort her. Was passiert denn, wenn wir erstmal für uns zum Kreuz kommen? Und wenn wir das für uns empfangen, was Jesus getan hat, dass Jesus für mich, für dich am Kreuz gestorben ist. Wenn wir das empfangen wollen, heißt das, dass wir ihm Recht geben müssen. Dass wir ihm in seinem Urteil über unsere Sünde Recht geben müssen. Was glaubt ihr, warum stoßen sich so viele Menschen, auch Theologen, auch Pastoren, Pfarrer, an der Botschaft vom stellvertretenden Sühnetod? Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Was ist das, woran sich Leute reiben? Es ist schwer, das den Leuten zu vermitteln, so heutzutage. Opfergedanke ist nicht mehr so verbreitet. Ja, okay. Aber ich glaube, im Kern geht es darum, dass ich dem Urteil Gottes über meinem Leben Recht geben muss. Und das Urteil Gottes ist nicht, ich glaube, du brauchst ein bisschen Hilfe. Lass mich dich für eine Weile stützen. Oder lass mich dir noch ein paar Tipps geben, wie du dein Leben besser gestalten kannst, sondern das Urteil Gottes ist, wenn er auf unser altes, unerlöstes Leben schaut, du bist ein Kind des Todes. Deine Sünde verurteilt dich. Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Im Galaterbrief schreibt Paulus, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht, in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Das ist, so funktioniert das Gesetz im Alten Testament, im Alten Bund. Nicht, okay, du hast 80% geschafft, dein Nachbar hat nur 75% geschafft, da bist du ziemlich gut, herzlichen Glückwunsch. Nein, wenn du diesen Weg gehen willst, um vor Gott angenommen zu sein, musst du 100% einhalten. Und wenn du an einem Gesetz, an einem Gebot schuldig wirst, bist du das ganze Gesetz schuldig, sagt Paulus. Er hat das ja studiert. Er war ja trainierter Gesetzeslehrer. Und deshalb stehen wir, und die Bibel ist da, gerade Paulus ist da sehr klar, alle unter diesem Gericht Gottes. Gott sagt, vielleicht bist du besser als dein Nachbar, ja, das ist wieder die Sache mit dem Urteilen oder Verurteilen. Aber vor einem heiligen Gott kannst du nicht bestehen. Vor einem heiligen Gott, wenn du offenbar wirst vor seinem Richterstuhl, was willst du da machen? Willst du von deiner Nachbarin erzählen, die noch mehr tratscht als du? Das wird ein kleiner Tipp, ja, das wird nichts bringen. Deine Nachbarin ist dann selber auch irgendwann dran. aber du stehst da für dich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus kommt nicht, um mein Leben ein bisschen zu verbessern, sondern um mein altes Leben mit in seinen Tod zu nehmen. Wir sehen das meistens eher, okay, er ist gekommen, er ist gestorben, dann müssen wir nicht sterben. Und manchmal denken wir, dann können wir so weitermachen wie vorher. Nein, er ist gekommen, er ist gestorben und er hat uns mit in seinen Tod genommen. Deshalb, wenn wir taufen, tauchen wir die Leute ganz im Wasser unter. Das ist ja wie bei der Beerdigung, ja, sie werden ins Grab gelegt, kommen dann auch wieder raus. Das ist der zweite Teil. Jesus stirbt und er trägt meine Schuld. Er trägt den Fluch, von dem Paulus da spricht. Der ist verflucht. Den Fluch meiner Sünde nimmt er auf sich. Und mein Selbst, das ich so sorgfältig umhegt habe als Götzen, wie ich das vorhin gesagt habe, das nimmt er mit in den Tod. Das stirbt auch. Und so wie Jesus aufersteht von den Toten, so bekomme ich neues Leben. Und das ist Leben in ihm, in enger Verbindung mit ihm, aus ihm, in seiner Kraft, in seinem Licht. Das heißt, wenn ich zum Kreuz komme, jetzt komme ich wieder zu unserer Frage mit der Kritikfähigkeit, wenn ich wieder zum Kreuz komme, das Kreuz ist die ultimative Kritik über mein Leben. Also eine schlimmere Kritik kann dir nirgends begegnen. Ein vernichtenderes Urteil kann niemand sprechen, als dass ein heiliger Gott sagt, du bist des Todes. Ein amerikanischer Pastor, von dem habe ich hier viele Gedanken mir ausgeliehen, Alfred Poirier, er sagt, niemand kann mich mehr kritisieren, als es das Kreuz schon getan hat. Und dann kommt der zweite Teil, ja, weil wir nicht im Tod bleiben, sondern auferstehen. Niemand kann mir die Liebe Gottes streitig machen, die mir dieser selbe Gott, der dieses Urteil gesprochen und vollzogen hat, mir zuspricht. Ich bin angenommen und geliebt. Und zwar nicht aufgrund meiner Performance, nicht aufgrund meiner vermeintlichen Fehlerlosigkeit, sondern aufgrund von Gottes Gnade. Und deshalb kann Paulus dann fragen in Römer 8, ja, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will mich beschuldigen von meinem natürlichen Leben her? Da gibt's viele Möglichkeiten, ja? Nur zu. Aber Gott ist hier, der gerecht macht. Das ist die Pointe. Gott sagt, du gehörst jetzt zu mir. Ich spreche dich gerecht. Du bist angenommen. Das heißt nicht, dass alles, was du machst, richtig ist. Da müssen wir drüber reden. Aber du bist ein für alle Mal angenommen. Also, nochmal, niemand kann mich mehr kritisieren als Jesus selbst am Kreuz. Und niemand kann mich mehr bestätigen als Jesus in der Auferstehung. Er sagt, du gehörst in Ewigkeit zu mir. Mein großes Ja kann niemand mit seinem Nein durchstreichen. Und darum kann ich auch Verantwortung übernehmen für mein Handeln. Weil ich weiß, mir ist ja vergeben von Gott. Weil ich weiß, es hängt nicht daran, wie ich denn aussehe, wie ich denn dastehe. Vielleicht ist meine politische Karriere dann beendet, wenn das rauskommt. Aber meine Karriere als Kind Gottes wird nicht davon beendet. Weil Gott sowieso schon weiß, was da vielleicht noch rauskommt. Der kennt dir dein Herz besser, als du dich selber kennst. Also, wenn du weißt, dass du mit Christus gekreuzigt bist und mit ihm auferstanden bist, dann kannst du dem Kritiker sagen, und vielleicht sagst du das nicht immer in so vielen Worten, aber du kannst es mindestens in dieser Haltung zu ihm kommen oder auf ihn reagieren, dass du sagst, ja, da hast du mich erwischt, okay, aber du hast eigentlich nur einen Bruchteil gesehen von dem, was da ist. Christus hat mir viel mehr gesagt über meine Sünde, über mein Versagen, über meine Rebellion, über meine Dummheit, als irgendein Mensch mir das vorhalten kann. Und ich danke dir für deine Korrektur, die kann mich segnen, die kann mir helfen, und selbst wenn sie falsch ist oder deplatziert, kann sie mich an meine tatsächliche Sünde erinnern, für die Jesus bezahlt hat, teuer bezahlt hat, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und jetzt gucke ich mir das an, was du mir vorhältst, ob da was dran ist, ob du da richtig liegst mit deiner Kritik. Aber verstehst du, diese Kritik kann dich nicht mehr vernichten. Und Ich rede die ganze Zeit so, das ist dann klar. Ja, das ist ein Lernprozess, deshalb reden wir ja drüber. Es ist ein Weg. Aber sie kann dich dann nicht mehr vernichten. Weil du unter dem großen Nein Gottes stehst über deiner Sünde und über dem großen Ja Gottes zu dir. Und dann kann ich auch sagen und kann lernen zu sagen, ich fürchte mich nicht vor der Kritik von Menschen. Denn ich habe Gottes Kritik an mir ja schon zugestimmt. Und wer will das überbieten? Und ich suche letztlich nicht die Anerkennung von Menschen, so schön wie die ist. Und ich habe gern Anerkennung von Menschen. Mal her damit. Aber ich suche letztlich nicht die Anerkennung von Menschen, denn Gott hat mich durch seine Gnade anerkannt. Und wenn ich das lerne, dann werde ich auch anders Kritik üben. Da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so ganz viel zu sagen. Wie gesagt, es gibt für die Kommunikation als solche gibt es dann noch praktische Tipps. Das lasse ich jetzt hier mal raus. Aber mir geht's um die Grundlage. Greg Ferguson, Musiker, Lobpreisleiter in Willow Creek, singt in einem Lied, "The ground is level at the foot of the cross." Also am Fuße des Kreuzes ist der Boden eben. Da gibt's kein höher und tiefer. Da sind wir alle gleich. Unter dem Urteil Gottes und unter der Gnade Gottes. Und dort am Fuße des Kreuzes begegne ich meinem Kritiker. Und da kann ich auch denen begegnen, an denen ich vielleicht was zu kritisieren habe. Oder die ich zu ermahnen, herauszufordern habe. Und dann kann ich auch ihm dienen, vielleicht mit dem Splitter, den er im Auge hat. Und das tue ich dann aber nicht mehr als jemand, der sich für besser hält. Oder der da was davon hat, dass er jetzt dem armen Menschen da geholfen hat, weil er selbst so viel besser und toller ist. Sondern ich helfe ihm als jemand, der weiß, dieser Splitter, den du da im Auge hast, der ist kein Problem für Jesus. Der ist schließlich schon mit meinem Balken fertig geworden. Und so können wir einander segnen, einander ermutigen. Amen.